Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske, guten Morgen. Annalena Baerbock ist heute auf ihrer ersten Reise als Außenministerin, und zwar in Frankreich. Das haben Sie gerade auch schon in den Nachrichten gehört. Wie gut die deutsch-französische Kooperation unter der Ampelregierung aussehen könnte und wie Frankreich zu grünen Schwerpunkten in der Außenpolitik steht, das ist gleich unser Thema. Wir schauen nach Belarus. Westliche Unternehmen werben dort im Staatsfernsehen für ihre Produkte zur besten Sendezeit. Außerdem geht es bei uns um einen Ex-Präsidenten, der sich heute vor Gericht verantworten muss, um Mikhail Saakaschwili in Georgien. Annalena Baerbock wollte ihre erste Reise als Außenministerin eigentlich nach Brüssel machen. Jetzt ist die Grünen-Politikerin doch erst zu ihrem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian gefahren. Auch wenn man einschränkend dazu sagen muss, dass sie direkt danach heute Mittag in Brüssel erwartet wird. Über das häufig als so wichtig beschworene deutsch-französische Tandem will ich jetzt mit Henriette Heimbach sprechen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und assoziierte Mitarbeiterin am Jacques Delors-Institut. Guten Morgen, Frau Heimbach.
Guten Morgen.
Doch erst Paris und dann erst Brüssel. Annalena Baerbock hat ja gestern in ihrer Antrittsrede auch noch mal explizit gesagt, dass die Beziehung zu Frankreich eine ist, die sie vertiefen will, dass Deutschland und Frankreich auch unzertrennlich seien. Was sagt das aus Ihrer Sicht aus über die Wichtigkeit deutsch-französischer Kooperationen auf europäischer Ebene?
Ich glaube, es ist ein starkes Bekenntnis zur deutsch-französischen Freundschaft. Man hat sich scheinbar auch in der Koalition nochmal geeinigt, dass es nicht erst Brüssel sein soll, sondern wirklich Paris als erster Antrittsbesuch. Sie wird natürlich sofort danach nach Brüssel fahren und dann auch nach Warschau. Ist auch nochmal eine wirklich spannende Kombination, dass sie die wichtigsten Achsen der deutschen Europapolitik bedient, indem sie nach Paris, Brüssel und Warschau fährt. Und sie hat gestern ein starkes Wort benutzt. Sie hat gesagt, Deutschland und Frankreich gehören auch ewig zusammen. Und es zeigt auch, wie wichtig ihr diese Beziehung innerhalb der EU ist.
Ist das denn so, wenn man jetzt in die Vergangenheit guckt, also in die, sag ich mal, jüngste Politik?
Dass die deutsch-französische Zusammenarbeit ist für Europa auch in den vergangenen Jahren sehr wichtig geworden. Ich glaube, ein großes Vorzeigebeispiel, wie gut das funktioniert hat, ist der Europäische Wiederaufbaufonds. Die haben Deutschland und Frankreich gemeinsam als Initiative eingebracht. Ohne diese Initiative wäre es nicht so weit gekommen, dass wir diesen Europäischen Wiederaufbaufonds haben.
Worauf Annalena Baerbock auch eingegangen ist, ist ihre Ambition, die Klimapolitik als Außenministerin international voranzubringen. Das hat sie gestern in ihrer Antrittsrede so formuliert.
Wir werden dazu, und das haben einige von Ihnen vielleicht schon gelesen, in der Bundesregierung die Federführung für die Weltklimakonferenzen übernehmen und dort zukünftig für Deutschland auch verhandeln. Das bringt Veränderungen mit sich, aber vor allen Dingen bringt das eine Verstärkung dieses Hauses nochmal mit sich.
Hat sie denn da mit Frankreich einen guten Partner, wenn sie auf der internationalen Ebene die Klimapolitik voranbringen will?
Ich denke, dass das in Frankreich sehr begrüßt wird. Nicht zuletzt, weil in Frankreich nämlich auch die auswärtige Klimapolitik schon seit langem bei dem Außenminister ist. Also heute trifft sie Herrn Le Drian, und der ist auch schon bei den anderen Klimakonferenzen der UN dabei gewesen und hat verhandelt. Also eigentlich passiert das jetzt auf Augenhöhe, und von daher wird das von Frankreich sehr geschätzt werden.
Und dennoch zeigen sich ja eigentlich gerade auch in diesem Feld schon Konfliktlinien auf. Bis Ende des Jahres will die Europäische Kommission die sogenannte Taxonomie beschließen. Das heißt, da geht es dann um die Frage, ob Atomkraft als saubere Übergangstechnologie eingestuft wird. Das ist ja etwas, für das sich der französische Staatspräsident Macron sehr stark einsetzt und was die grünen Minister, also sowohl Annalena Baerbock, aber auch Robert Habeck als Wirtschafts- und Klimaminister, ja eigentlich gar nicht gebrauchen können. Wie groß schätzen Sie da die Chance der beiden ein, das noch zu verhindern, auch gegen Frankreich?
Richtig, das ist einer der großen Konfliktthemen zwischen Deutschland und Frankreich. Das ist die Atomkraft. Da haben wir traditionell sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Frankreich hat mit 70% der Energie aus Atomenergie wirklich ein starke, da bedeutet die Atomenergie sehr viel. In Deutschland machen wir den Atomausstieg. Also das ist wirklich ein großer Konfliktpunkt. Diese Taxonomie wird jetzt gerade von der Kommission aufgesetzt und soll auch in den nächsten Wochen veröffentlicht werden. Man wird sehen, wie stark die deutsche Regierung und auch die Grünen das noch verhindern können oder anpassen können.
Jetzt kann die neue Ampelregierung schnelle Erfolge sicherlich gut gebrauchen und auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat ein Interesse an schnellen Erfolgen, weil im April Präsidentschaftswahlen in Frankreich anstehen. Was kann denn da jetzt aus Ihrer Sicht an deutsch-französischen Vorhaben kurzfristig umgesetzt werden?
Man muss dazu sagen, dass ab dem 1. Januar die französische Ratspräsidentschaft der EU beginnt. Also Frankreich hat den Vorsitz im Rat der Europäischen Union und kann für 6 Monate die Geschäfte sozusagen leiten und hat da die Möglichkeit, auch auf europäischer Ebene nochmal verstärkt aufzutreten und Ergebnisse zu erreichen. Und hier braucht es Deutschland als wichtigen Partner für wichtige Projekte. Und daher sind die Franzosen auch sehr froh, dass die deutsche Regierung vor Weihnachten handlungsfähig ist und man jetzt auch gemeinsam noch in diesem kurzen Zeitfenster vor den Präsidentschaftswahlen, 3 Monate sind es ungefähr, Projekte umsetzen kann. Das kann zum Beispiel sein, das Gesetz über die digitalen Dienste und Märkte, ein wichtiges Gesetz auf europäischer Ebene. Hier geht es darum, die großen Internetunternehmen wie Google, Facebook und Co. zu regulieren. Und da denke ich, da gibt es keine Konflikte zwischen beiden Ländern. Hier wäre das sehr gut, wenn Sie das vorantreiben würden. Ein anderer Punkt ist der strategische Kompass, das ist in der Außen- und Verteidigungspolitik. Den hat Deutschland sozusagen gestartet während der deutschen Ratspräsidentschaft 2020. Und die Idee war schon da, dass Frankreich diesen strategischen Kompass, der ein Fahrplan ist für die nächsten 5 bis 10 Jahre, wie man Außen- und Verteidigungspolitik gestalten möchte, dass Frankreich den über die Schwelle bringt. Und hier ist es wichtig, dass das wirklich im März auch verabschiedet werden kann. Und das hätte auch eine große Außenwirkung nach außen.
Ja, und gleichzeitig geht es da ja auch beispielsweise um eine schnelle militärische Eingrifftruppe, beispielsweise auch gegenüber Belarus. Das kann ja eigentlich eine grüne Außenministerin jetzt auch nicht so gut dann als Erfolg verkaufen.
Genau, es war gerade eine Initiative auch der Franzosen, dass es eine schnelle Eingreiftruppe gibt. Man muss sagen, dass die Grünen, natürlich würde man traditionell erwarten, dass sie da zurückhaltender sind. Im Koalitionsvertrag steht allerdings, dass sich die Ampel eine verstärkte militärische Zusammenarbeit auch vorstellen kann. Also es gibt die Basis dafür auch. Die Frage ist, glaube ich, eher, wann, in welchen Momenten wird diese Eingreiftruppe eingesetzt? Also nur für humanitäre Einsätze oder tatsächlich für militärische Einsätze zum Beispiel?
Henriette Heimbach vom Jacques Delors-Institut, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Sanktionen gegen Belarus sind inzwischen zahlreich. Betroffen ist zum Beispiel die belarussische Airline Belavia, genauso wie Reiseveranstalter, die Geflüchtete befördert haben sollen. Außerdem sind belarussische Industrieunternehmen auf der Sanktionsliste. Nicht verboten ist aber, dass europäische und US-amerikanische Unternehmen in Belarus Werbung schalten. Und so wird zur besten Sendezeit im belarussischen Staatsfernsehen gegen die EU gehetzt, während wenige Minuten später Werbung für europäische Produkte läuft. Sabine Adler berichtet.
2 NGOs haben ferngesehen. Die Menschenrechtsorganisation Liberico und die Union von Belarussen in Großbritannien. Eine Woche lang, Ende November, jeden Tag zur gleichen Zeit, von 19 bis 22 Uhr. Sie schalteten 3 staatliche Programme ein, Belarus 1, STW und ONT, und führten Strichlisten, um Werbespots zu zählen. Ihr Ergebnis? Von insgesamt 960 stammten weit mehr als die Hälfte von westlichen Unternehmen. Aus Deutschland waren das Dr. Theis Naturwaren und Henkel, sagt Liberico-Präsident Lars Bünger.
Mit Abstand am meisten Werbung schalten in belarussischen Staatsmedien im Augenblick Mars und Procter & Gamble aus den USA. Aber gleich dahinter kommen dann auch schon auf Platz 3 Henkel aus Deutschland und Sanofi aus Frankreich. Und neben diesen Top 4 gibt es dann quasi ja, noch 25 weitere Unternehmen, die alle für 60% aller Werbespots verantwortlich sind.
Henkel ist seit 2004 in Belarus mit 100 Beschäftigten tätig. Der Anteil am Gesamtumsatz liege bei weit unter 1%, heißt es auf Anfrage. Lars Bünger von der Menschenrechtsorganisation gibt zu bedenken, dass jeder Werbeclip, gewollt oder nicht, die Diktatur von Machthaber Lukaschenko mit am Leben hält.
Während man politischen Gefangenen regelmäßig Medikamente vorenthält, machen halt Pharmakonzerne im belarussischen Staatsfernsehen munter Werbung für Arzneimittel. Wer die Propagandasender des Regimes direkt mitfinanziert, der finanziert die Menschenrechtsverletzung des Regimes direkt mit.
Die NGOs machen auch auf das Umfeld aufmerksam, in dem die Spots platziert werden. Vor und nach den Nachrichten sowie mitten in Politformaten, die den Westen nicht einfach kritisieren würden, sondern dessen Werte verunglimpfen. Das sagt auch der aus Belarus stammende Historiker Alexander Friedmann, der die Staatspropaganda seit langem erforscht.
In der Lukaschenko-Epoche war die Staatspropaganda ohnehin ziemlich übel. Aber da waren gewisse rote Linien. Nun gibt es wirklich keine roten Linien mehr. Das sind offene Beleidigungen, ganz gute Anschuldigungen, Verschwörungstheorien, alles Mögliche. Das heißt, die Propaganda ist, kurz gesagt, wesentlich schlimmer geworden in allen Hinsichten.
Die Staatssender seien oft antisemitisch, homophob und frauenfeindlich. Ein Beispiel aus dem Sender STW zeigt das Ausmaß. Grigori Assernionok wendet sich per Du an die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die vergangene Woche die Vorgehensweise von Litauen und Polen an der Grenze zu Belarus als human verteidigt hat. Ein Ausschnitt.
Ursula, ты не человек, не женщина, ты существо, зловонный навоз.
Ursula, du bist kein Mensch, keine Frau, du bist eine Kreatur, stinkender Mist. Ich wünsche dir und deiner gesamten Europäischen Kommission, dass ihr den litauischen Humanismus zu spüren bekommt, dass du vergewaltigt, auf Kopf, Brust und Rücken geschlagen wirst bis zur Ohnmacht, dass du dann in einen Schlafsack gestopft und an die weißrussische Grenze geworfen wirst. Der Auftritt des staatlichen Kommentators ist um einiges länger. Henkel, eine der beiden deutschen Firmen, die in belarussischen staatlich finanzierten Kanälen Reklamezeiten buchen, will die Werbestrategie ändern.
Wir nehmen die geäußerte Kritik an dieser Praxis sehr ernst. Das heißt, wir haben keine neuen Werbezeiten mehr im Staatsfernsehen gebucht.
Wann der letzte Clip läuft, lässt das Unternehmen offen. Bei Dr. Theis Naturwaren aus Homburg heißt es, die Bearbeitungszeit der Anfrage dauere 2 bis 3 Wochen. Wenn bis dahin keine Antwort käme, habe man kein Interesse. Die Menschenrechtsorganisation Liberico schlägt vor, die belarussischen Staatsmedien auf die Sanktionsliste zu setzen. Damit wäre dort Werbung für EU-Länder verboten. Als Antwort auf die bestehenden Sanktionen hat Minsk in dieser Woche ein Einfuhrverbot für Lebensmittel wie Fleisch, Milchprodukte, Gemüse und Süßwaren verhängt, das für die EU, USA, Kanada, Großbritannien und Norwegen ab Januar 2022 gilt.
Sabine Adler über zweifelhafte Werbung im belarussischen Staatsfernsehen. Mikhail Saakashvili wird in Georgien geliebt und gehasst. Der prowestlich eingestellte Politiker stand von 2004 bis 2013 fast ein Jahrzehnt an der Spitze des Landes. Er setzte umfassende Wirtschaftsreformen durch, gleichzeitig aber wurde ihm eine autoritäre Staatsführung vorgeworfen. Saakashvili ging nach seiner Amtszeit deshalb lange ins Exil, erst in die USA und dann in die Ukraine, bis er im Oktober wieder nach Georgien einreiste. Seit er zurückgekehrt ist, polarisiert er wie eh und je und steht jetzt wegen seiner illegalen Einreise vor Gericht, wie Florian Kellermann berichtet.
Die illegale Einreise kann mit bis zu 5 Jahren Freiheitsentzug geahndet werden. Michail Saakaschwili wird nicht zur Verhandlung kommen, aus gesundheitlichen Gründen. Er erholt sich derzeit in einem Militärkrankenhaus von einem 50-tägigen Hungerstreik in der Haft, den er vor knapp 3 Wochen beendet hat. Seine Gegner verbreiten Gerüchte, Saakaschwili kneife, die heimliche Einreise im Laderaum eines Lastwagens sei ihm peinlich. Unsinn, meint David Dartsiashvili, Politologieprofessor an der staatlichen Ili-Universität in Tiflis. Saakaschwili könne stolz sein. Er hat mutig gehandelt. Er wusste ja, dass er sich direkt in die Hände seiner Feinde begibt und die Opposition keine Möglichkeit hat, ihn zu schützen. Er hat schon jetzt einen moralischen Sieg errungen. Dartsiashvili war bis vor einigen Jahren Mitglied in der Partei von Saakaschwili, Vereinigte Nationale Bewegung. Er trat aus, als der Ex-Präsident versuchte, in der Ukraine eine politische Karriere zu machen. Nun, mit Saakaschwili im Land, hofft er auf einen Politikwechsel. Denn die amtierende Regierung der Partei Georgischer Traum halten die nach wie vor zahlreichen Anhänger von Saakaschwili für eine Katastrophe. Sie hat den Staat gekapert und ihn Einzelinteressen untergeordnet, vor allem den Interessen des Milliardärs Bidzina Ivanishvili und Personen aus dem Innenministerium und dem Geheimdienst. Seit Saakaschwili in Georgien in Haft ist, hat sich ein erbitterter Kampf zwischen ihm und der Staatsmacht entwickelt, auch ein Kampf der Bilder und Symbole. Die Regierung lässt Videos veröffentlichen, wie der 53-Jährige im Hungerstreik angeblich Essen zu sich nahm. Eine Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte, urteilte die Datenschutzinspektoren und verhängte eine Strafe gegen das Justizministerium. Der Ex-Präsident indes setzt einen Kommentar nach dem anderen ab, unter anderem über soziale Netzwerke. Er beschuldigt die Regierung, die Kommunalwahlen im Oktober manipuliert zu haben und die Gerichte zu beeinflussen. In der Tat sprach Premierminister Irakli Garibashvili schon kurz nach Saakaschwilis Rückkehr eine umfassende Vorverurteilung aus. Wir wissen sehr gut, dass der Ex-Präsident schuldig ist. Er ist ein Verbrecher. Er hat sich leider nicht nur einmal schändlich verhalten. Wir sind mit ihm so umgegangen, wie er es verdient. Gegen Saakaschwili laufen gleich mehrere Strafverfahren. Als Präsident habe er Geld unterschlagen und die Opposition gegängelt. Bereits in Abwesenheit war er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er einen Abgeordneten geschlagen habe und als Präsident Mörder begnadigt haben soll, ohne dazu befugt gewesen zu sein. Auch Beobachter, die Saakaschwili wegen seiner einstigen Reformen schätzen, schließen nicht aus, dass er in manchen Punkten schuldig ist. So Gyela Vasadze von der Denkfabrik Zentrum für strategische Analysen in Tiflis. Das Problem ist aber, dass er keine gerechten Gerichtsverfahren bekommt. Die Gerichte sind komplett abhängig von der Staatsmacht. Das ist offensichtlich und das streiten weder EU-Institutionen noch unsere Partner in den USA ab. Die beiden Hauptvorwürfe gegen die Regierung lauten, das Gerichtssystem und das Wahlsystem müssen längst reformiert werden. Doch daran denke die amtierende Regierung gar nicht, so Vasadze. Ebenso wenig der starke Mann, der hinter ihr steht, Bidzina Ivanishvili, Milliardär und Gründer der Regierungspartei Georgischer Traum. Im Moment scheint sich die Konfrontation zuzuspitzen. Es sei denn, die Regierung käme zu dem Schluss, dass ihr ein Saakaschwili im Gefängnis noch gefährlicher werden könnte als einer in Freiheit. Das sei nicht ausgeschlossen, meinen Beobachter. Der Gefängnisaufenthalt mache den Politiker für immer mehr Menschen zum Märtyrer. Die Forderung nach einer Begnadigung werde immer lauter. Erst gestern protestierten Hunderte dafür vor dem Amtssitz der Staatspräsidentin Salome Zubarishvili. Diese schließt diesen Schritt allerdings bisher kategorisch aus.
Florian Kellermann war das über den Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili, der heute in Georgien vor Gericht steht. Damit geht die Sendung Europa heute zu Ende. Ich bin Ann-Kathrin Jeske und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch den Tag.
Deutschlandfunk.